Guten Abend und herzlich willkommen zur 59. Ausgabe der Lokalrunde hier beim Freien Radio Wüstewelle. Am Mikrofon und an den Reglern begrüßt euch Timo Piontek in der Live-Sendung am 15. September um 18 Uhr. Vor 4 Jahren waren wir hier schon fast in der gleichen Besetzung am 23. August 2013. In der damaligen Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl 2013 saß ich hier gemeinsam in der Moderation mit Jürgen Eichenbrenner. Dieses Mal moderiere ich alleine und die Gäste haben sich leicht geändert. Um mehr Infos zu bekommen über die einzelnen Bewerber, sind die nicht vertretenen Parteien der Parlamente wie damals die Partei und die ÖDP heute nicht vertreten. Erstmals dabei sind Heike Hensel, die 2013 von Claudia Heidt vertreten wurde, und Annette Wiedmann-Mautz, die von Dirk Norden, dem damaligen Kreisvorsitzenden der Jungen Union, vertreten wurde. Christopher Gohl von der FDP ist noch nicht da, wir erwarten sein Ankommen jeden Augenblick. Jetzt kommen wir zu den Vorstellungen der bereits anwesenden Studiogäste. Als erstes begrüße ich die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Deutschen Bundestag, Heike Hensel. Sie kämpft weiterhin für den Frieden und das weltweit. Demokratie ist für sie ein wichtiges Anliegen. Ihr ehrenamtliches Engagement bei Kultur des Friedens reicht bis Ende der 80er Jahre zurück. Diese Woche hatte sie ihren prominentesten Wahlkampfgast zur Unterstützung da, Sarah Wagenknecht auf dem Hagtorplatz. Guten Abend, Heike Hensel.
Ja, guten Abend.
Chris Kühn von den Grünen kämpft für bezahlbaren Wohnraum. Tübingen zählt zu der Top 10 der teuersten Städte in Deutschland. Für seine Partei ist er in diesem Sachgebiet auch Sprecher in der vergangenen Legislatur gewesen. Herzlich willkommen, Chris Kühn.
Schönen guten Abend.
Dr. Martin Rosemann von der SPD möchte alles dem Bürger offenlegen. Darum hat er auf seiner Webseite einen einfachen Blick in seine Arbeit als Abgeordneter. So sieht man seine Einkünfte, aber auch, wie man ein Schulpraktikum machen kann. Damit grüß Gott, Martin Rosemann.
Hallo, guten Abend.
Die Runde schließt sich mit Staatssekretärin Annette Wiedmann-Mautz, die 2013 direkt gewählte CDU-Abgeordnete. Als Bundesvorsitzende der Frauenunion ist die gebürtige Tübingerin stark für die Frauenthemen in Berlin unterwegs, aber auch alles rund um Gesundheit. Hallo Annette Wiedmann-Mautz.
Hallo, Grüße.
In der folgenden Sendestunde sprechen wir mit den Kandidatinnen und Kandidaten für den 19. Bundestag über die Themenfelder Rente, Inneres, Digitalisierung und Außenpolitik. Ihr könnt euch auch daran beteiligen, indem ihr auf YouNow oder Facebook geht und Kommentare ablasst. Wir versuchen, sie in die Sendung, wenn es möglich ist, einzubinden. Als erstes Themenfeld beginnen wir heute in der Lokalrunde beim Freien Radio Wüstewelle mit dem Thema der Rente. Wenn man den Gewerkschaften glaubt, ist auch für sich in Ausbildung befindende 20-Jährige wie mich die Rente wichtig. Laut Verdi wird das Niveau die nächsten Jahre weiter sinken. Riester-Rente wird als gescheitert bezeichnet, andere Produkte aus der Privatwirtschaft sind teuer. Was wollen Sie tun, damit das Rentenniveau 2060 weiter zum Leben reicht und dass man nicht bis 80 arbeiten muss? Wir beginnen mit Chris Kühn von den Grünen.
Ja, das ist natürlich eine der ganz großen entscheidenden Zukunftsfragen für viele Menschen, weil wir sehen auch heute schon, dass Altersarmut zunimmt und wenn wir diesen Trend nicht stoppen, dann droht schon der gesellschaftliche Zusammenhalt, gerade auch an der Rentenfrage sozusagen mit sich zu entscheiden. Und deswegen sagen wir Grünen ganz klar, es braucht eine Garantierente für alle, die 35 Jahre eingezahlt haben, also eine Rente über der Armutsgrenze, deutlich über der Armutsgrenze, damit jeder auch Sicherheit hat, im Alter eben nicht in Armut zu fallen. Und wir wollen als Grüne in Zukunft das auf jeden Fall so machen, dass wir eben nicht versicherungsfremde Leistungen, also Aufgaben wie Armutsbekämpfung und anders über die Beitragssätze zu finanzieren, sondern eben direkt sozusagen über Steuermittel auch zu finanzieren, um die Beitragssätze stabil zu halten. Und langfristig wünschen wir Grünen uns natürlich eine Bürgerinnenversicherung auch bei der Rente, dass Abgeordnete wie ich auch in die Rentenkasse einzahlen.
Annette Wiedmann-Mautz von der CDU.
Ja, eine sichere Rente, da legt man Grund im Erwerbsleben. Und deshalb ist das Allerwichtigste, dass die Rente für junge Leute im Jahr 2060 sicher bleibt, dass sie einen sicheren Arbeitsplatz haben, an dem sie gutes Geld verdienen und damit auch gute Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen und wenn möglich auch noch etwas Geld zur Seite legen können, um es in einer privaten oder betrieblichen Vorsorge anzusparen. Und deshalb müssen wir da darauf achten, dass junge Menschen eine gute Ausbildung erhalten, dass sie dann auch ihre Chancen und ihre Fähigkeiten im Beruf einbringen können. Wir müssen darauf hinwirken, dass die Unterbrechungszeiten möglichst gering bleiben und dann, wenn sie entstehen, zum Beispiel, weil man eine Familie gründet, weil man Kinder hat und mit der Arbeitszeit zurückfährt, dass man dann auch einen Anspruch hat, wieder in Vollzeit oder in vollzeitnahe Beschäftigung zu kommen. Und bei den Menschen, die Schwierigkeiten haben, bis zum Renteneintrittsalter erwerbstätig zu sein, weil sie zum Beispiel krank werden, eine schwerwiegende Erkrankung haben, die ihnen das Verbleiben im Beruf nicht möglich machen, dann müssen wir diesen Menschen ganz besonders helfen und deshalb auch über staatliche Zuschüsse dann eine Verbesserung ihrer Situation erreichen. Wichtig ist mir persönlich, dass wir Kindererziehungszeiten besser anerkennen und dort, wo insbesondere Frauen noch, die sehr wenig Rente haben, bisher nichts von den höheren Mütterrenten erhalten haben, dass sie diese ohne Anrechnung auf die Grundsicherung erhalten und damit ein deutliches Mehr am Ende haben als die Grundsicherung.
Damit gehen wir weiter zu Martin Rosemann von der SPD.
Ja, Frau Wiedmann-Mautz, dafür, dass Sie in Ihrem Programm nur drei Sätze haben und sagen, bis 2030 kein Handlungsbedarf und wir setzen mal eine Kommission ein, haben Sie jetzt recht lang geredet. Also mir als rentenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion ist es wichtig, dass auch die junge Generation noch eine verlässliche Alterssicherung hat. Und deswegen müssen wir als erstes das Rentenniveau stabilisieren und ein weiteres Absinken des Rentenniveaus verhindern. Wir müssen aber gleichzeitig dafür sorgen, dass die Beiträge nicht ins Unermessliche steigen, damit es auch für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler bezahlbar bleibt. Und das geht nur, wenn wir die Lasten der demografischen Veränderungen gesamtgesellschaftlich tragen, das heißt über mehr Steuermittel. Ein zweiter Punkt ist, dass wir Altersarmut gezielt bekämpfen müssen bei Leuten, die aus gesundheitlichen Gründen früher ausgeschieden sind, durch eine bessere Erwerbsminderungsrente, bei Leuten, die wenig verdient haben im Laufe ihres Lebens oder sogenannte brüchige Erwerbsbiografien haben, also wegen Familienphasen ausgestiegen sind und dann allenfalls in Teilzeit oder Minijobs zurückgekehrt sind. Deswegen wollen wir eine Solidarrente, also eine Mindestrente für Leute mit 35 Beitragsjahren. Und wir wollen Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen. Es ist ein erster Schritt zu einer erwerbstätigen Versicherung. Ich glaube aber auch, dass die Grundlage im Arbeitsleben gelegt wird, weil Rente ein Stück weit immer ein Spiegelbild des Arbeitslebens ist. Und deswegen geht es um gute Arbeit, um gute Löhne, auch für soziale Berufe, gleiche Entlohnung von Männern und Frauen und auch verlässliche Arbeit anstatt prekärer Beschäftigung. Deswegen wollen wir die sachgrundlose Befristung abschaffen. Vor allem junge Leute werden zur Hälfte beim Start ins Arbeitsleben nur befristet eingestellt. Damit, mit so einer Willkür, muss Schluss sein.
Damit gehen wir weiter zur Linkspartei und Heike Hensel.
Ja, Löhne. Lohnniveau ist ein gutes Stichwort, Martin Rosemann. Alle, die im Niedriglohnsektor arbeiten, also unter 10 Euro haben, da gehört auch der Mindestlohn dazu, den muss man ja als Niedriglohn bezeichnen, ich würde sagen Armutslohn, die werden auch nach 45 Beitragsjahren nicht über der Grundsicherung liegen. Und das ist eigentlich ein Skandal. Und deswegen ist es überfällig, dass die Regierung hier auch aktiv wird. Wir selbst haben die Regierung ja gefragt, wie hoch müsste der Mindestlohn sein, der Stundenlohn, um eben nach 45 Beitragsjahren bei Vollzeit über der Grundsicherung zu liegen. Ja, und dann kommt die Antwort 11,68 Euro. Also ist die Forderung der Linken 12 Euro Mindestlohn schon auch mal, um Altersarmut zumindest einzudämmen, eine ganz, ganz entscheidende Forderung. Und hier ist auch sofortiger Handlungsbedarf. Für uns ist es nicht akzeptabel, sämtliche Kürzungsfaktoren der letzten Jahre, die die gesetzliche Rente geschwächt haben, immer mehr verlagert haben auf private Vorsorge, die finanzmarktgestützte Rente. Dann kommt dann zum Schluss auch noch die flaschensammelgestützte Rente hinzu. Das sind für uns untragbare Zustände. Wir wollen die gesetzliche Rente wieder zu einer Vollrente machen, dass davon die Menschen auch leben können und nicht im Grunde, wenn sie nicht privat vorgesorgt haben, nicht über die Runden kommen, weil das geht für die unteren Einkommensklassen schon mal gar nicht. Deswegen unser Vorschlag, zurück 53% Rentenniveau, eine Rentenkasse für alle. Alle sollen einzahlen, so wie wir das in Österreich sehen. Ein sehr gutes Modell und vor allem entscheidend die Parität, dass die Arbeitgeber gleichermaßen beteiligt werden am Einzahlen wie die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Das ist nämlich die große Herausforderung. Das wird immer verschwiegen. Parität ist entscheidend. Und dann könnten wir so wie in Österreich deutlich höhere Renten auszahlen, da liegen sie bei den Männern durchschnittlich um 800 Euro höher. Und für alle, die an der Grundsicherung eine Rente beziehen, wollen wir eine solidarische Mindestrente von 1050 Euro. Das gibt es in Österreich übrigens auch.
Sie haben jetzt schon einige Dinge zum Thema Rente angesprochen, aber wie sieht es aus? Frau Hensel hat gerade am Ende noch gesagt, Arbeitnehmer, Arbeitgeber gleich zu beteiligen an der Rente. Wie sieht es mit der Generationengerechtigkeit aus? Da zahlen ja die jungen Menschen eigentlich viel ein und bekommen sehr wenig raus. Wir machen direkt weiter mit Heike Hensel von der Linkspartei und
gehen also die Runde durch. Die Generationengerechtigkeit ist oft auch eine sehr propagandistisch verwendete Formel, weil hier Ängste geschürt werden, als ob die Kosten die Älteren auf Kosten der Jungen leben. Und wir wissen, dass der demografische Faktor nicht der entscheidende Faktor ist bei steigender Produktivität, weil da dann der Kuchen, wer produziert wird, auch größer wird und von daher auch mehr zu verteilen ist. Und wir sehen die wachsenden Produktivitätszuwächse sind in Deutschland enorm groß. Und insofern war die reine Berechnung nach demografischem Faktor von Anbeginn eigentlich das Einfallstor, um die gesetzliche Rente zu zerschlagen. Deswegen ist es für uns nicht die entscheidende Frage. Wichtig ist, dass die Produktivität in Deutschland erhalten bleibt, steigt. Und dann ist es auch möglich, dass Arbeitgeber bei gleichem Prozentsatz wie Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen einzahlen.
Genau, wir unterbrechen kurz die Runde und begrüßen jetzt bei uns hier in der Wüstenwelle noch dazu gestoßen Christopher Gohl von der FDP. Er steht für den Austausch mit allen Parteien der Mitarbeiter des Weltethos-Instituts, befürwortet auch eine Debatte mit der AfD. Dabei möchte er mit besseren Argumenten sie entlarven, die AfD. Wenn man mancher Tageszeitung glaubt, ist dies ihm auch am besten von allen Bewerbern gelungen. Guten Abend, Christopher Gohl.
Guten Abend, Herr Piontek. Guten Abend, liebe Hörer. Tut mir leid, dass ich ein bisschen später kam. Manchmal muss man seine Kinder noch beaufsichtigen und das war jetzt der Fall. Ich würde mir wünschen, dass ihr alle die liberale Stimme schon vermisst habt, wie im Bundestag auch. Und ja, bin gespannt, was ich verpasst habe im Bundestag. Haben wir ja leider wenig verpasst bei dem Stillstand.
Wir sind gerade bei dem Thema Rente, wie Sie vielleicht auch schon im Radio gehört haben, hier beim Herkommen auf UKW 96,6 MHz. Und wir machen jetzt weiter mit Martin Rosemann und sind gerade bei der These, junge Menschen zahlen viel und bekommen wenig.
Ja, wenn wir nichts ändern, dann passiert genau das, weil dann sinkt nämlich das Rentenniveau trotz steigender Beiträge. Und deswegen wollen wir ja genau das Rentenniveau stabilisieren und gleichzeitig verhindern, dass die Beiträge so stark ansteigen. Die demografische Veränderung spielt natürlich schon eine Rolle. Und das sieht man übrigens auch im Beispiel Österreich. Die haben nämlich eine bessere demografische Situation, eine bessere Altersverteilung. Die haben mehr Junge als Alte. Das ist einer der Gründe, warum sie sich höhere Renten leisten können. Wobei sich auch in Österreich die Frage stellt, ob das System eigentlich auf Dauer tatsächlich so zukunftsfähig ist. Und ich glaube, dass am Ende nur ein System zukunftsfähig ist, wo wir neben einer starken gesetzlichen Rente auch noch eine weitgehend flächendeckende betriebliche Altersvorsorge haben. Das finden wir auch in anderen Ländern, in Schweden, in den Niederlanden beispielsweise, auch in der Schweiz. Und deswegen haben wir nämlich im Gegensatz zu der These von Christopher Gohl, dass es nur Stillstand in der Großen Koalition gegeben hätte, noch ganz kurz vor der Sommerpause, was übrigens zeigt, dass diese Koalition bis zum Ende handlungsfähig war in vielen Themen, ein Betriebsrentenstärkungsgesetz auf den Weg gebracht, um die Betriebsrenten weiter zu verbreiten, stärker zu fördern, gerade bei Geringverdienern und auch attraktiver zu machen für kleine und mittlere Unternehmen, einfacher zu machen für die Unternehmen und attraktiver für die Beschäftigten. Wir setzen da nicht auf den gesetzlichen Zwang, sondern wir setzen auf die Tarifpartner, auf die Arbeitgeber und Gewerkschaften und die Umsetzung dieses Gesetzes wird uns sicherlich in den nächsten Jahren auch noch weiter begleiten. Oft ist es ja so, dass Dinge, die im Gesetzblatt stehen, noch nicht automatisch eins zu eins heißen, dass sich die Welt ändert, sondern man muss dann auch für die Umsetzung dieser gesetzlichen Grundlagen sorgen. Ich denke, darum müssen wir uns die nächsten 4 Jahre auch kümmern.
Wir machen weiter mit Annette Wiedmer-Mautz von der CDU.
Also ich denke, wir dürfen uns jetzt mal hier nichts vormachen. Wir haben im Grunde in der demografischen Entwicklung mit der Alterung der Gesellschaft und weniger jungen Menschen nur wenige Stellschrauben, wie unser Rentensystem in einer Balance bleibt. Die eine Frage ist, wie lange arbeiten wir? Die andere Frage ist, wie hoch ist das Rentenniveau? Und die dritte Möglichkeit ist, wie viel Steuermittel fließen in die Rente? Wenn wir sagen, wir wollen keine Rente mit 70, sondern wir wollen die Rente mit 67 und die Möglichkeiten nutzen, die wir in dieser Koalition geschaffen haben, nämlich auch die Flexi-Rente, dass man freiwillig, wenn man mag und wenn man kann, sich auch nach dem gesetzlichen Renteneintrittsalter noch was dazu verdienen kann. Also wenn man an dem gesetzlichen Renteneintrittsalter nichts ändert, dann hat man nur noch zwei Stellschrauben. Und da muss man einfach mal ganz ehrlich sagen, auch wenn das Modell der SPD, es gibt ja zweistellige Milliarden Mehrausgaben für den Staat damit auf. Der Staat finanziert jetzt schon die Rente zu einem ganz, ganz erheblichen Teil. Dann muss das auch bezahlt werden. Und es muss immer von der jungen Generation bezahlt werden, die dann in Arbeit und Brot steht. Und deshalb glaube ich schon, dass wir eine ehrliche Diskussion an der Stelle brauchen. Und deshalb kommt es entscheidend darauf an, wie gut unsere Wirtschaft sich entwickelt. Und je besser sie sich entwickelt, je stabiler bleibt das Niveau und je weniger hoch müssen die Beitragssätze steigen. Ich will aber noch einen Satz zu dem viel gepriesenen Modell aus Österreich benennen. Das ist nämlich so, wenn man sich so ein Gesamtpaket anschaut und pickt sich immer nur die schönen Botschaften heraus, verschweigt aber der Bevölkerung, welche Kröten damit auch verbunden sind. In Österreich ist es nämlich so, dass sie 15 Jahre lang in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen müssen, damit sie überhaupt nur einen Cent bekommen. Heißt, wenn Sie 14 Jahre lang Beiträge bezahlt haben, und zwar nicht wenig, nämlich deutlich mehr als in der Bundesrepublik, der Rentenbeitragssatz liegt nämlich 4% über dem in der Bundesrepublik, dann kriegen Sie null Rente in Österreich. Und aus diesen höheren Beträgen, die Frau Hensel genannt hat, müssen Sie auch noch die Pflegeversicherung und die Leistungen voll bezahlen. In Deutschland gibt es eine Pflegeversicherung, die hier erhebliche Beiträge leistet, um die Situation im Alter zu verbessern. Und deshalb, also wenn wir vergleichen, dann bitte fair vergleichen, nicht nur sich die schönen Dinge rauspicken, die sich gut anhören, den Menschen was vormachen und am Ende unterm Strich stimmt die Rechnung nicht. Ich erspreche Ihnen hier nicht das Blaue vom Himmel, das tun gerade alle meine Mitbewerber, sondern ich bleibe hier auf dem Boden. Deshalb arbeiten wir dafür, dass wir Menschen in Beschäftigung bringen, dass die Konjunktur gut läuft und dazu dürfen wir sie im Wettbewerb nicht überbelasten.
Ja, mit unserer Pflegeversicherung kommen wir nicht weit. Da zahlen die meisten ja sehr viel Geld drauf.
Ja, dann machen sie doch auch nochmal drauf. Ja, immer schön drauf. Am Schluss bleibt dem Arbeitnehmer von dem, was er verdient, gar nichts mehr übrig.
Sie
dann gibt er alles dem Staat ab. Und da kann
Problem.
Ich nur sagen, da, so funktioniert
sie
eine Wirtschaft
immer die
nicht.
Arbeitgeber.
So wirkt man einen gut laufenden Motor ab.
Wir machen weiter mit Chris Kühn von den Grünen.
Ja, nochmal zu dieser Generationenfrage, die Sie ja gestellt haben. Die Generationenfrage ist bei der Rente, glaube ich, ja schon sehr mitentscheidend. Aber ich finde, man darf sie nicht so aufmalen, dass man jetzt Generationen gegeneinander ausspielt. Und wir haben ja bereits heute Probleme in der Rente. Wir haben heute bereits Menschen, die in Altersarmut sind. Es gibt bereits heute Menschen, die mehr als zum Beispiel ein Drittel ihres Einkommens für die Wohnung ausgeben müssen. Es sind viele Rentnerinnen und Rentner. Und die dann letztlich sozusagen unter dem heutigen Existenzminimum schon leben müssen. Und ich glaube, deswegen nochmal zu sagen, eine Generationengerechtigkeit ist auch die Frage, dass wir Menschen eben im Alter, die viele Jahre gearbeitet haben, auch die Möglichkeit geben zu sagen, ihr habt gearbeitet, ihr habt euer Leben sozusagen auch wirklich dieser Gesellschaft viel gegeben. Für euch ist klar, ihr fällt nicht in die Armut rein. Und ich glaube, deswegen braucht es eine Garantierente und das ist eine Garantie für alle Generationen. Wenn man aber die Große Koalition sich in dieser Legislaturperiode anschaut, dann sind die ja gestartet mit einer Rentenreform. Und da ging es um die Mütterrente. Und das ist sicher total richtig, dass diese Mütter, die für diese Gesellschaft sehr viel geleistet haben, auch eine Anerkennung in der Rente bekommen. Aber dass man das aus Beiträgen finanziert und nicht aus Steuern, ist genau der Bärendienst, den letztlich die Große Koalition und vor allem die Union am Ende der zukünftigen Generation gemacht hat. Solche Leistungen müssen aus Steuern finanziert werden und nicht aus Beiträgen. Und da hat einfach die jetzige Große Koalition Lasten in die Zukunft verschoben, zukünftigen Generationen auferlegt, ohne Not, weil man es auch heute hätte aus Steuern finanzieren können. Und ich glaube, so eine Politik kann man nicht weitermachen. Wir dürfen nicht die die Dinge wie Armutsbekämpfung und anderes auf die Beitragssysteme am Ende abwälzen, ja, sonst sind die Renten in Zukunft nicht mehr stabil und da brauchst du einfach auch einen klaren politischen Leitfaden, dass man solche Verschiebebahnhöfe in die Zukunft nicht mitmacht.
Aber Kinder sind doch keine versicherungsfremde Leistung. Kinder sind doch ein konstitutives Element eines umlagefinanzierten Rentensystems. Das ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es sind ja auch...
Es ist zunächst einmal ein konstitutives Element einer Rentenversicherung.
Es werden aber doch nicht alle Kinder Beitragszahler, sondern manche Kinder werden Beamte, zahlen nicht ein nach dem jetzigen
System. Und die vor 1992 geboren kriegen auch nichts.
Ja, und wir sollten uns gegenseitig auseinanderreden lassen.
Aber
reden hier gerade drei Leute.
Und wir haben für die Kinder, die nach 92 geboren sind, zahlen wir ja aus dem Bundeshaushalt Beiträge dafür in die Rentenversicherung ein, aber die für die vor 92 Geborenen eben nicht.
Ja, aber
und deswegen hätten wir das gerne aus Steuermitteln finanziert. Und Ihr Finanzminister, der Herr Schäuble, der hat gesagt, solange die Rentenversicherung Rücklagen hat, gebe ich doch kein Steuergeld, weil ich will ja meine schwarze Null. Das war der Konflikt in der Großen Koalition. Nein,
lassen Sie es mich doch mal andersrum sagen. Sie haben jetzt die Kinder nach 92 angesprochen. Für die werden Steuermittel bezahlt, ja. Und wofür werden die denn im Umlagesystem im Moment ausgegeben? Für die Stabilisierung eines Rentenniveaus und dann nicht für Kinder. Und wir haben gesagt, solange die Steuermittel, die aktuell in die Rentenversicherung für Kinder und Familien fließen, nicht Kinder und Familien zugutekommen, solange finanzieren wir das über die Umlage. Und das ist ganz genau möglich und das sind genau die umlagefinanzierten Beitragssatzpunkte, die jetzt in der Mütterrente gezahlt werden. Weitere Punkte müssten aus dem System kommen, ja. Aber es kann auch nicht sein, dass wir unter dem Deckmantel von Kindererziehung dann eine Stabilisierung von anderen Renten vornehmen. Das wäre doch auch nicht fair, oder?
Chris Kühn wollte eigentlich weiterreden.
Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich das einfach nicht teile, sondern in dieser großen Koalition wurden Lasten in die Zukunft verschoben. Die Renten finanzieren sich heute aus Arbeit, ja, und nicht aus der Anzahl der Kinder, die geboren werden. Und das ist eine staatliche Aufgabe, das zu unterstützen und zu finanzieren. Und das muss aus Steuermitteln passieren. Und deswegen sind Lasten einfach auf zukünftige Generationen geschoben worden. Und das ist weder gerecht, ja, noch ist es sachgerecht, ja, noch sinnvoll. Und am Ende braucht es halt eine Finanzierung, damit Schäuble möglichst wenig Geld ausgibt, aber man trotzdem sozusagen ein Wahlversprechen bedienen kann. Und am Ende kosten halt Wahlversprechen Geld und da muss auch die Union auf dem Boden bleiben.
Ja, sagen wir.
Ja, spannend, wenn ich das so zuhöre. Genau.
Christopher Gohl von der FDP darf starten.
Genau, also ich bin bei Chris Kühn und auch bei Martin Rosemann, dass wir Ergänzungen zur Rente aus Steuermitteln finanzieren müssen, nicht aus der Rente selber. Das ist einfach eine Überlastung. Ich glaube, dass wer über die Rente redet und über die Altersarmut eigentlich zu spät anfängt, über Altersarmut zu reden. Also die Höhe der Rente hängt ja auch davon ab, eben was man davor eingezahlt hat und davor, das, auf da doch Frau Wiedmann-Mautz darauf hingewiesen, was auch vorher verdient worden ist und ob es da gute Arbeit gab und gute Arbeitsplätze, die dafür gesorgt haben, dass Altersarmut als Konsequenz von nahe an der Armutsgrenze davor überhaupt erst zum Thema wird. Also insofern brauchen wir eine gut funktionierende Wirtschaft. Wir brauchen gute Arbeitsplätze, die schon davor dafür sorgen, dass Leute auch vorsorgen können fürs Alter. Und zwar sowohl betrieblich, als auch privat, als auch gesetzlich. Und diese drei Säulen gehören dann zusammen. Dann muss auch klar sein, dass wer in Rente geht, auch selber entscheiden können soll, wann er in Rente geht. Man kann auch mit 70 in die Rente gehen. Wir müssen dann vor allem auch schauen, dass wenn jemand in Teilrente geht und Teilzeitarbeit macht, dass das, was er bei der Teilzeitarbeit verdient, dass es nicht voll angerechnet wird auf die Rente.
Das ist aber so. Das haben wir mit der Flexi-Rente genauso gemacht. Wir haben diese Hinzuverdienstregeln.
Das ist jetzt gerade vor der Sommerpause.
Total. Ja. Nein, das ist schon länger her. Ich war ja in dieser Arbeitsgruppe Flexi-Rente drin und habe dieses Anrechnungsmodell mitentwickelt. Es war ja vorher so, du hattest bei der Teilrente starre Stufen, zwei Drittel, 50% oder ein Drittel. Du hattest individuelle Hinzuverdienstgrenzen, die hatten was mit deiner früheren Versicherungsbiografie zu tun. Und wenn du nur einen Cent über deiner individuellen Hinzuverdienstgrenze warst, dann bist du auf die nächste Stufe runtergeknallt. Das war natürlich total leistungsfeindlich
und
unflexibel. Das haben wir aber geändert. Wir sind auf eine Jahresbetrachtung gegangen. Ja. 6.300 Euro sind ausgehend von einer Vollrente anrechnungsfrei. Und jeder Euro darüber hinaus wird zu 40% nur angerechnet. gerechnet. Das heißt, die Leute haben
mehr Euro sein.
Vorteil, die haben mehr, die haben erstmal mehr in der Tasche und sie nehmen weniger Rente in Anspruch. Das heißt, sie haben dann auch weniger Abschläge dauerhaft auf ihre.
Und mit der betrieblichen und privaten Vorsorge, wie werden die angerechnet?
Da gibt es auch die Freibeträge.
Da gibt es auch. Na gut, Freibeträge. Also ich finde, jeder, da muss nicht bloß ein Freibetrag, sondern muss sich durchschlagen bis zum Schluss, dass jeder Euro, den du zusätzlich vorgesorgt hast, eben anteilsmäßig.
Ja, haben wir aber deutlich verbessert.
Gut, haben wir deutlich verbessert. Da gibt es auch noch Verbesserungsbedarf. Ist aber ein kleines Ding. Es gibt noch einen
Punkt. Das gilt ja nur für vorgezogene.
Es ist noch ein Punkt, der mir wichtig ist. Ja. Und das ist, dass die Rente allein, sozusagen ja nicht die Situation im Alter allein bestimmt. Es gibt ja auch noch andere Bedingungen. Zum Beispiel, wenn ich mietfrei wohne, mietfrei wohnen kann, dann ist klar, dass ich mit einer geringeren Rente besser auskomme. Und wir sind in Europa im hinteren Mittelfeld bei der Eigentumsquote. Ich finde, es muss selbstverständlich sein und auch wieder werden, dass man eigentlich im Laufe eines Erwerbslebens auch eine Wohnung, vielleicht sogar ein Haus erwerben kann. Der Chris Kühn sagt gerne, Wohnen soll kein Luxus sein. Ich sage, Eigentum soll kein Luxus sein. Ja, und dafür müssen wir aber natürlich am Ende des Monats auch mehr in der Tasche haben und mehr selber vorsorgen können.
Ja, also und ein Baukindergeld zum Beispiel dazugeben, damit auch Variante, junge Familien,
aber nicht für alle,
die Grundfreibetrag
bei uns. Nicht für mehr
Moment, Moment, einer nach dem anderen.
Richtig.
Chris Kühn.
Also ich brauche kein Baukindergeld, das wäre wirklich Verschwendung mit Steuermitteln. Ich glaube, man sollte das auf diejenigen Familien konzentrieren, die in Einkommensregionen sind, wo sie sich ansonsten kein eigenes Bauen leisten können.
Aber noch, zwischen Ihnen und einer Großzahl Teil der Familien ist ja noch einkommensmäßig ein größerer Unterschied. Und ich finde, Wohneigentum zu fördern ist nicht nur etwas, was wir dann beim Hilfebedürftigen tun müssen, sondern auch bei den Familien, die deutlich über, die ein bisschen über der Grund, dem Grundsicherungsniveau sind, aber trotzdem den Anspruch auch verdient haben.
Ich finde es ziemlich zynisch, wenn Sie meinen, dass Hilfebedürftige quasi, dass es darum geht, bei denen darum ging Wohneigentum.
Also
Sie
eingreifen.
Ich will noch eine Überleitung machen für Sie, Herr Björn.
Es geht um Normalverdiener.
Also, liebe Kollegen, wir können das jetzt so machen, dass man irgendwie sich beim Moderator meldet und aufgerufen wird, oder wir gehen alle dazwischen und haben die Hörerinnen und Hörer von unserem Gespräch, glaube ich, überhaupt nichts davon. Und ich würde vorschlagen, dass wir schon versuchen, sozusagen auch ein radiotaugliches Format hier hinzukriegen.
Die Leute sind ja nicht vor Ort. Das war's oder gibt's noch
eine Ergänzung? Nein, ich wollte was zum Wohnen sagen, ja, weil Christopher Gohls Wohnen angesprochen, Annette Wiedmann-Nautzes Wohnen angesprochen hat. So, also mein Schwarz-Gelb hätte in ihrer Zeit Legislaturperiode was für Eigentümer tun können, haben sie nicht gemacht. Die Große Koalition hat nichts für Eigentümer gemacht, keine Weise von Förderung, ja. Und wenn man die Geschichte so richtig sieht, dann war bei den letzten Haushaltsberatungen, hatte ja Barbara Hendricks, also die Umwelt- und Bauministerin der SPD, einen Vorschlag für ein KfW-Förderprogramm für junge Familien gemacht. Und das hat auch die Große Koalition nicht umgesetzt. Von daher glaube ich gar nicht, ja, dass in der nächsten Wahlperiode da wirklich jetzt alle dahinterher sind und da einen Beitrag machen. Aber wenn man sich's nochmal richtig anschaut in Deutschland, dann ist es so, dass es gut ist, ja, dass wir einen stabilen Wohnungsmarkt haben mit vielen Mieterinnen und Mietern. Wenn ich mir die Krise anschaue, die Finanz- und Bankenkrise in der Eurozone anschaue, dann ist eben in Irland der Immobilienmarkt zusammengeklappt und hat viel Altersvermögen vernichtet. In Spanien war es genauso. Und deswegen soll man die Menschen, die sozusagen die Finanzkraft haben, eine Immobilie zu erwerben, die müssen natürlich unterstützt werden, aber alle anderen nicht. Für die braucht es auch ein Mittel. Und da gibt es die Mietpreisbremse und dafür brauchen wir mehr Investitionen in bezahlbaren Wohnungsbau. Oh, ja. Und die beiden Dinge darf man nicht gegeneinander ausspielen, sondern muss sie wirklich im Blick haben. Und ich will noch mal eins sagen, eine junge Familie, die heute eine Mietwohnung hat und träumt in 5 oder 10 Jahren vielleicht ein Eigentum zu erwerben, den killt gerade die hohen Mietpreise in den Städten das Vermögen, das sie ansparen könnten, um am Ende den Kredit bei der Bank zu bekommen. Und deswegen müssen die Mieten auch stabil gehalten werden für zukünftige Eigentümerinnen.
Ich habe eine Frage an Chris Kühn.
Ich wollte aber nur ganz kurz. Erst kommt Frau Hensel, aber zunächst möchte ich jetzt schon meine nächste Frage ansprechen, die durch die Diskussion eben ausgelöst wurde. Gleichzeitig ist der Wohnraum teuer und wer mieten will oder Eigentum erwerben möchte, hat in Tübingen keine Chance als Normalverdiener. Die Preise sind in den letzten Jahren weit, sehr weit über 10% gestiegen. Tübingen ist bei den Top 5 Deutschlands. Was möchten Sie dem Wohnpreis tun, damit der Wohnpreis für Gutverdiener nicht nur machbar ist zu kaufen, dass auch Leute mit einem normalen Einkommen eine Wohnung sich erwerben können? Heike Hensel von der Linkspartei.
Ja, zur vorangegangenen Diskussion möchte ich nur noch mal abschließend sagen, eigene Vorsorge und Baukindergeld und was weiß ich und so weiter. Jeder fünfte arbeitet heute im Niedriglohnsektor. Und das ist doch das große Problem, wie da die Renten aussehen. Da habe ich keine einzige Antwort gehört jetzt von den ehemaligen Koalitionären SPD und CDU. Das ist das große Problem. Die Leute können wir doch nicht dann nachher alle auf Grundsicherungsniveau absinken lassen, obwohl sie 40 Jahre einzahlen. Das geht doch nicht. Und da ist nichts mit Leistung. Also das Leistungsprinzip, so geht es nicht. Und da braucht es neue Antworten und vor allem deutlich höhere Löhne. Da möchte ich nur noch mal appellieren, weil sonst ist man doch sehr weit weg auch von der realen Situation der Leute mit den niedrigen Löhnen. Zur Wohnsituation. Tübingen ist sehr prekär, muss ich auch sagen. Also 12 oder 13 Jahre Boris Palmer oder wie lange? Gefühlte 20 Jahre an der, im Amt. Da ist ja auch nichts groß passiert.
Tübingen Spitze beim sozialen Wohnungsbau.
Ja, jetzt. Aber ich meine, er ist wie viele Jahre? 13 Jahre? Oder wie lange ist er am Amt? Da habe ich nicht viel gesehen, die ganzen Jahre.
10 Jahre ist er am Amt.
Da am Ägeria-Viertel 11% Sozialquote, Sozialwohnungquote und so weiter. Also da hat er sich bestimmt nicht hervorgetan und auch die rot-grüne und grün-schwarze Regierung. Das kommt jetzt, weil es auch vom Bund mehr Fördergelder gibt. Aber davor wurden ja auch hunderttausende Wohnungen verkauft, auch LBBW hier in Tübingen. Also da hat sich niemand mit Ruhm bekleckert. Kann ich übrigens für die Berliner Zeit, als die Linke an der Regierung war, gleich mal ergänzen. Ja. Aber um mal hier zu bleiben, unser Vorschlag, Gemeinderat, schon mehrfach vorgeschlagen, eine 30- oder 50-prozentige Quote bei den neuen Bauausschreibungen von Sozialwohnungen. Das hat Boris Palmer bisher immer blockiert. Und da muss was kommen. Herzlichen Gruß an den Boris Palmer über diesen Weg. Da muss was kommen und dann natürlich für uns ganz wichtig, Wohngemeinnützigkeit wieder einführen, ist ein ganz wichtiges Element. Unseres Erachtens auch nur in Erbpacht vergeben für neue Wohnprojekte, eben nicht den Boden auch noch verkaufen, das heizt die Bodenspekulation an, ist ein knappes Gut und dann wollen wir natürlich den bundesweiten sozialen Wohnungsbau jährlich mit 5 Milliarden Euro fördern, das ist überfällig, dass der Bund da noch viele Jahre aktiv ist und mehr Wohnungen, günstige Wohnungen zur Verfügung stellt, deren Sozialbindung auch bestehen bleibt, die dann nicht nach 15 Jahren oder so ausläuft. Das ist ganz entscheidend und eine Mietpreisbremse, die diesen Namen auch wirklich verdient.
Wir gehen direkt weiter zu Christopher Gull von der FDP, müssen aber uns ein bisschen mehr in den Antworten sputen. Wir sind sehr im Verzug.
Ja, also jetzt haben wir gerade gehört, sozialer Wohnungsbau soll eine Lösung sein. Natürlich eigentlich nicht, Chris, weißt du natürlich auch, für die Familien, die hier in Tübingen was suchen. Denn wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, 42.000 Wohnungen aus privater Hand und dann 2.500 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau, davon eigentlich nur noch 700 sozusagen aktuell besetzt. Die Wohnungsbaugesellschaften vermieten hier dann nachher auch noch billig, aber es ist also vom Anteil her kein großer, macht der soziale Wohnungsbau keinen großen Unterschied. Ja? Kann man sich anders wünschen, wenn man richtig viel Geld in die Hand nimmt, aber ein großes Wohnungsbauprogramm ist dann eben auch einfach mal 100, 150 Wohnungen, da ist schon viel erreicht.
Deswegen die Mietpreisbremse.
Ja, so, und dann genau die Mietpreisbremse. Also da ist das Problem, da habe ich auch eine Rückfrage an dich gleich, Chris. Das Problem ist doch nicht, dass die Preise sind hoch. Warum sind die Preise hoch? Weil es zu wenig Wohnungen gibt, ja? Weil man zu wenig mieten kann und bauen kann. Also müssen wir noch mehr bauen und müssen auch beschleunigen, dass gebaut werden kann. Müssen wir entsprechend auch was ausweisen, muss man die nicht nur städtisch denken, sondern auch regional denken, dann auch die Region verkehrsinfrastrukturell besser anschließen. Aber jetzt darauf zu setzen, dass wir einen Eingriff machen, weil es der Preis nicht passt, finde ich schon verwegen. Warum, Chris, oder sagen wir so, mit der gleichen Argumentation müsstest du doch auch für eine Fahrradpreisbremse sein. Bist du für eine Fahrradpreisbremse?
Damit gehen wir über zu Chris Kühn von den Grünen.
Also ich würde es jetzt nicht so lächerlich machen.
Ist überhaupt nicht lächerlich.
Nee, ich würde es nicht so lächerlich machen, weil die Wohnungsmärkte wirklich in Schieflage geraten sind. Ja, 50% der Deutschen leben in angespannten Wohnungsmärkten. Und wenn man das in den Griff kriegen will, dann muss man eben an den Bestand gehen. Das hast du ja richtig auch gesagt. Und der Bestand wird eben über das Mietrecht reguliert. Und deswegen braucht es eine Bremse beim Anstieg der Mieten. Und deswegen muss diese das Instrument der Mietpreisbremse, das die Koalition ja zu Recht eingeführt hat, einfach so verändert werden, dass es in der Praxis funktioniert.
Sagen Sie doch mal, wie Sie das denn meinen, weil damit die Hörer auch wissen, was sie da drunter sich vorstellen. Ich finde, das ist immer nämlich ganz interessant.
Ja, unter einer Mietpreisbremse beheißt 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete bei Neuvertragsmieten die Miete zu begrenzen, den Anstieg. Und dafür braucht es in dem Gesetz der Großen Koalition zwei Änderungen. Einmal die Auskunftspflicht, dass ich als Mieter bei meinem zukünftigen Vermieter weiß, wie viel vorher bezahlt worden ist, dass ich auch weiß, ob die Mietpreisbremse überschritten wird oder nicht. Das kann ich heute nicht nachvollziehen. Und das Zweite ist, dass ich eben nicht ab dem Augenblick einer Rüge erst meine Miete zurückverlangen kann, sondern ab dem ersten Tag, dass ein Vermieter auch ein Interesse daran hat, eben nicht über der Mietpreisbremse zu vermieten. Und dann wird dieses Instrument funktionieren. Und das sage übrigens nicht nur ich.
Viel Spaß
das sagen
dabei, die Mieterverbände
in ganz Deutschland.
Ganz genau.
Viel Spaß dabei, neue Vermieter zu finden.
Ja, es gibt aber viele Möglichkeiten,
Martin Rosemann Wohnraum ist
zu
jetzt
schaffen,
erst
nicht nur
dran.
Im Private.
Also diese Änderungen, insbesondere die Auskunftspflicht, scheitern in der bisherigen Großen Koalition am Widerstand der CDU, CSU. Das muss man so sagen. Ich glaube auch, dass die Auskunftspflicht die Mietpreisbremse deutlich schärfer machen würde, aus einem leider zu stumpfen Schwert ein schärferes Schwert machen würde. Und ich will nochmal deutlich machen, was der Unterschied zwischen Wohnen und Fahrrädern ist. Also ich finde schon, dass es ein Grundrecht auf Wohnen gibt. Es ist ja zum Beispiel so, dass wenn jemand obdachlos ist, dann sind die Gemeinden verpflichtet, die Leute unterzubringen. Wenn jemand kein Fahrrad hat, ist niemand verpflichtet, ein Fahrrad
zu nehmen. Dafür gibt
es übrigens, gute Gründe. Und dann gibt es einen Artikel 14 im Grundgesetz, den die FDP vielleicht auch kennen sollte, nämlich Eigentum verpflichtet.
Ja, und haben wir warum haben,
es gibt ja nicht nur Wohnungsknappheit in Ballungsräumen als Grund für die hohen Mieten, das ist ein Problem, deswegen bin ich auch dafür, sowohl privaten Wohnraum stärker zu bauen und Eigentumsförderung zu machen, dort wo das bisher nicht gelingt, haben wir ja vorher drüber diskutiert, und auch dafür den sozialen Wohnungsbau deutlich auszubauen, aber wir haben noch ein anderes Problem, aufgrund der Niedrigzinsen sind ja Immobilien auch wertvolle Anlage oder attraktive Anlageobjekte geworden und auch Spekulationsobjekte geworden. Und das ist auch ein Grund, warum die Wohnpreise so stark steigen, warum auch die Mieten steigen. Und deswegen ist es sehr wohl begründet, in diesen Markt von staatlicher Seite durch eine Mietpreisbremse einzugreifen, weil dieser Wohnungsmarkt eben so verzerrt ist und weil es eben um ein Grundrecht auf Wohnen geht und Eigentum verpflichtet. Das ist ein Unterschied zu Fahrrädern.
Also. Butterpreisbremse, also wo fangen wir dann an?
Annette Wiedmann-Mautz von der CDU.
Also ich glaube, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Natürlich brauchen wir Regelungen und deshalb haben wir auch eine Mietpreisbremse in der Großen Koalition etabliert. Aber man darf den Bogen nicht überspannen, wenn man auf der anderen Seite wiederum Eigentümer braucht und Investoren, die bereit sind, Mietwohnungsraum auch zur Verfügung zu stellen. Es ist nicht jeder ein Mietai, der eine Einlegerwohnung vermietet. Es ist nicht jeder ein Mietai, der im Zweifel auch um seine Alterssicherung auf mehrere Säulen zu stellen, in einer Mietwohnung investiert. Aber umgekehrt ist es schon schwer, jemanden zu vermitteln, wenn sie auch mal einen Mietnomaden zum Beispiel hatten, der ihnen nie eine Miete zahlt, ihnen aber den Bestand ruiniert, dann ihn mit weiteren Verschärfungen dazu zu bewegen, dass er noch Mietraum zur Verfügung stellt. Wir haben das ja gemerkt, wie schwer das in Tübingen war, als wir viele Flüchtlinge hatten, die nach Tübingen kamen, auch privaten Wohnraum zu mobilisieren. Und deshalb finde ich, muss man die Ergebnisse der Mietpreisbremse, die ja nicht so gewirkt hat, wie man sich das gewünscht hat, muss man sauber analysieren. Und jetzt ist doch die Frage mit der Auskunftspflicht, wann soll denn jemand auskunftspflichtig werden? Wenn ein Vermieter eine Miete deutlich über dem Vergleichsmietspiegel und Vergleichsmietpreis verlangt, dann finde ich, dann muss auch der Vermieter begründen, indem er sagt, was sein Vormieter verlangt oder was er dem Vormieter verlangt hat. Aber wenn er drunter bleibt, dann finde ich es nur mehr recht als billig, dass der Vermieter dann nicht auskunftspflichtig wird, weil wir ansonsten keine Weiterentwicklung des Wohnraums bekommen. Und ich glaube, mindestens genauso wichtig, Gohl hat es angesprochen, ist auch die Frage, wie schaffen wir es eigentlich in solchen Zentren wie Tübingen auch die Entwicklung in den Räumen drumherum auch stabil zu halten. Also auf der Schwäbischen Alb ist man froh, und zwar das sind wenige Kilometer, wenn wir dort die Innenstädte oder die dörflichen Strukturen attraktiv halten. Und deshalb auch hier das Zentrum mit dem ländlichen Raum zusammenzudenken, in der Frage, wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum für Familien, wie schaffen wir die Vernetzung von Wohnort und Arbeitsplatz mit einer klugen Infrastruktur, kann uns helfen, weniger Flächenverbrauch zu generieren und mit den vorhandenen baulichen Strukturen mehr zu erreichen. Dazu muss man dann aber auch über den eigenen Kirchturm hinausblicken, und ich glaube, solche Fragestellungen integrierter zu denken, Planung, auch Wohnraumplanung über den eigentlichen städtischen Raum hinaus zu betreiben, das muss unsere Aufgabe sein. Und dazu muss man sauber analysieren und dann auch bereit sein, andere Mittel im Zweifel auch zu verabschieden.
Mit diesem letzten Satz schließe ich die Diskussion zum Thema Rente und komme zu einem neuen Thema. Und bitte ab sofort.
Ich wusste nicht, dass ich Rentenpolitiker bin, danke.
Chris Kühn noch.
Nein, noch alles was? Gut. Nein, okay. Ich wollte nur sagen, dass ich witzig finde, dass ich jetzt Rentenpolitiker bin, weil wir gerade über Wohnen geredet haben.
Okay,
war gut. Nur so ein Joke an der Seite.
Okay, dass wir auch noch was zu lachen haben nach dieser heftigen Diskussion. Genau, also wir müssen gucken, dass wir schneller antworten. Das heißt, wir achten, dass wir jeweils maximal 60 Sekunden, besser 45 Sekunden nur noch antworten. Wir haben noch viel vor uns in den letzten 20 Minuten der heutigen Diskussion. Kurz außerhalb der Themenreihe möchte ich was anschneiden, und zwar das Thema Zirkus. Laut Grundgesetz hat ja jeder das Recht auf Berufsfreiheit. Dennoch wird in vielen Gemeinden über ein Wildtierverbot diskutiert. Und die Richterin Michaela Oberloth vom Verwaltungsgericht in Lüneburg hat entschieden, dass in der Gemeinde Hammel ein Zirkusbetrieb, der abgelehnt wurde wegen den Wildtieren, nochmal neu zu prüfen ist, ob er alles erfüllt, was erfüllt werden muss, um Wildtiere mitzuführen. Und er hatte dann diese Voraussetzungen. Aber es gibt auch die andere Seite, die Tierschützerinnen und Tierschützer, wo meinen, dass auch trotz, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, die Zirkusunternehmen nie die Tiere wie in der Wildbahn leben und ein Zirkus die Gefahr, also die Tiere leiden lässt. Wie stehen Sie persönlich zu Wildtieren im Zirkus? Ich denke, das können wir recht schnell abarbeiten, das Thema. Christopher Gohl von der FDP.
Ich tue mich schwer, aus der Hüfte zu schießen bei solchen Dingen. Also man kann immer was Wohlfeiles sagen oder irgendwas, was gut klingt. Aber ich kenne zu wenig die Bedingungen. Ich finde gut, dass da Recht durchgesetzt wird, dass ein Gericht genau hinschaut, wie es den Wildtieren geht. Es gibt da ja auch ein Tierschutzgesetz, was entsprechende Regelungen hat. Mich würde auch interessieren, wie wir dann über Zoo reden oder leben die Tiere ja auch nicht in freier Wildbahn und auch in sehr beengten Verhältnissen. Das heißt, das ist eine Debatte, die will ich nicht so, also die können wir gerne führen, finde ich spannend, aber ich gebe Ihnen jetzt kein schnelles Urteil.
Chris Kühn von den Grünen.
Ja, ich mache es ganz kurz. Wildtiere gehören in die Wildnis und nicht in den Zoo. Und deswegen bin ich klar für ein Wildtierverbot in Zoos. Ich glaube, dass wenn man wirklich artgerecht Wildtiere halten will, und da geht es ja nicht jetzt, ich sag mal, um einen Falken oder sowas, ja, das ist ja sozusagen, sondern es geht ja da um so Tiere wie Elefanten, ja, es geht um Tiger, ja, und das sind Tiere, die ein Revier haben, ja, die eine Herdenstruktur haben, ja, die einen Tagesablauf brauchen, ja, und anderes, und das ist aus meiner Sicht nicht artgerecht zu halten. Und bei Zoos kommt es natürlich ganz klar auch auf die Art der Gehege an, auf die Frage, wie dort wirklich auch Tiere gehalten sind.
Würdest du Zoos zumachen?
Nein, ich würde keine Zoos zumachen. Ich glaube auch, dass Zoos ein wichtiger Beitrag sind, um zu zeigen, wie wichtig Biodiversität ist, ja, und auch um Wildtiere auch bei uns erlebbar zu machen und auch auf die bedrohten Arten also hinzuwirken. Wildtiere, ja. Ja, in Zoos, aber nicht in Zirkus.
Also hast du dich vorhin versprochen.
Ich meine im Zirkus natürlich, Entschuldigung, ja. Sondern im Zirkus, ja. Gut.
Dann haben wir das Missverständnis aufgeklärt und machen weiter mit Annette Wied. Annette Wiedmer-Mautz von der CDU.
Mir geht es da ähnlich wie Herrn Gohl. Das ist eine schwierige ethische Abwägung. Auf der einen Seite halte ich Zirkussen heißt es auf jeden Fall nicht, also auf jeden Fall von der Mehrzahl eines Zirkus, die mit ihren Tieren wirklich auf schändliche Art und Weise umgehen, nichts. tue mir auch ein bisschen schwer, von artgerechter Haltung zu sprechen, wenn Tiere dressiert werden. Auf der anderen Seite, finde ich, müssen wir auch verhältnismäßig bleiben, in wie vielen privaten Haushalten werden Tiere dressiert und im Zweifel auch nicht artgerecht gehalten. Das ist auch zu missbilligen, aber ich glaube, desto stärker wir Transparenz über die Haltungsbedingungen schaffen, auch Standards geben, muss es nicht bedeuten, dass es den Zirkus nicht mehr geben darf, aber dass die Gesellschaft da sehr engagiert und auch sehr aufmerksam darauf achtet, das halte ich für richtig und dass unsere Tierschutzgesetze das auch im Blick haben, ebenso.
Martin Rosemann von der SPD.
Also Tierschutz ist ein wichtiges Thema, aber zugleich nicht mein Spezialthema. Deswegen würde ich ähnlich aus der Hüfte schießen wie Christopher Kohl, wenn ich jetzt da eine fertige Haltung dazu hätte. Ich glaube aber, dass man tatsächlich, wenn es da Missstände gibt, dann auch nochmal überlegen muss, ob man das Tierschutzgesetz vielleicht auch nochmal nachbessern muss, damit man diese Missstände im Zirkus, das sind Mehrzahl, ich auch nicht kenne, abstellen kann.
Zirkus, ja.
Oder? Zirkus, nee, also nee, doch.
Glaube ich nicht. Es, glaub ich, ist ein lateinisches
also ich
Wort.
Ich google das
jetzt. Glaube, ich würde mal sagen Zirki, aber ich weiß es nicht.
Heike Hensel von der Linken.
Also ich bin gegen Wildtiere im Zirkus. Es gibt genügend andere Tiere, die man auch dressieren kann, Pferde und so weiter. Und auch da natürlich Tierschutzbestimmungen, aber Wildtiere bin ich dagegen. Ich habe Verwandtschaft, mein Onkel, der war lang im Zirkus Krone in den 70er Jahren.
Da kommt ein Talent her für den Auftritt, ja.
Klein Helmut, ja. War auch schlimm.
Aber jetzt auch nochmal politisch korrekt.
Nee, eben, wollte ich gerade sagen, er hat den Zwergenwuchs und wurde da zur Schau gestellt. Und er hat aber selbst auch erzählt, wie hart es ist, die Tiere, und wie schlecht da umgegangen wurde. Er ist immer musste immer mit einem Nilpferd auftreten. Also da habe ich viele Geschichten im Hintergrund mitbekommen. Ich bin gegen Wildtiere im Zirkus.
Das war dieses Themenfeld. Es ging schnell zu bearbeiten. Wir kommen jetzt zum Inneren und hoffen, dass wir das auch schnell bearbeiten können. Wir blicken zurück auf den G20.
Plural ist übrigens Zirkus, ja. Bloß
damit wir das ernsthaft?
Ja. Dann hatte ich ja doch recht. Hatte der Moderator recht.
Sehr gut.
Der Moderator hat immer recht.
Ja. Okay. Beim G20-Gipfel in Hamburg vor wenigen Wochen oder Monaten ist es zu größeren Auseinanderschreitungen seit langem gekommen in der Bundesrepublik Deutschland. Wie sollten die Demonstrationsrechte gesichert bleiben und gleichzeitig keine Gefahr für die Veranstaltung auch und auch für die normale Bevölkerung sein? Der Gipfel kostet neben den Veranstaltungskosten auch viele Wiederherstellungskosten für die Hansestadt und Behandlung für verletzte Personen. Wir fangen an mit Heike Hensel von der Linken.
Was war da jetzt die genaue Frage?
Also wie sollen die Demonstrationsrechte gewährleistet werden und gleichzeitig aber auch die Sicherheit besser sein?
Ja, also erstens mal waren die Demonstrationsrechte dort massiv eingeschränkt worden. Es wurden ja zwei große Zonen mitten im Zentrum von Hamburg als demonstrationsfreie Zonen erklärt. Dann gab es enorme Schwierigkeiten für junge Leute zum Beispiel, obwohl ja Olaf Scholz diesen G20-Gipfel als ein Festival der Demokratie angekündigt hatte, gab es doch große Schwierigkeiten für junge Demonstranten, Demonstrantinnen, die vor Ort Camps angemeldet hatten, Zusagen bekommen hatten, dann dort überhaupt zu übernachten, zu essen und so weiter. Also es war enorme Einschränkung ihrer Grundrechte. Das musste alles immer gerichtlich erstritten werden. Und wir haben dann da harte Auseinandersetzungen erlebt. Ich war ja selbst auch vor Ort. Und wir haben dann die Bilder, die Gewaltbilder ja gesehen im Schanzenviertel, die wir ja auch mehrfach verurteilt haben und so weiter. Aber jetzt im Nachhinein ist natürlich doch deutlich mehr an die Öffentlichkeit gekommen, was auch Frage von Polizeigewalt angeht. Hier ist ja jetzt ein Sonderausschuss eingesetzt worden. Wir hätten uns für einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, hätten das befürwortet. Hier gibt es viel Aufklärungsbedarf. Also hier sind die Grundrechte massiv eingeschränkt worden und das verstehen wir nicht unter Demonstrationsfreiheit.
Martin Rosemann von der SPD.
Also sicherlich genau aufarbeiten, was auch bei Polizeieinsätzen rund um den G20-Gipfel schiefgelaufen ist. Aber ich finde schon, man muss erstmal sagen, da sind Leute aus ganz Europa gekommen, um da gewalttätig sich auszuleben in Hamburg. Und die tragen zunächst mal die Verantwortung für das, was da passiert ist. Und dass da ganz normale Bürgerinnen und Bürger ihre Geschäfte, ihre Autos, ihre Kinder nicht mehr geschützt werden können. Und die Bilder haben wir gesehen. Das ist was, was für unseren Rechtsstaat ein Problem ist. Und deswegen glaube ich, dass da war das Hauptproblem, dass die Polizei leider teilweise dort, wo es zu den Krawallen gekommen ist, nicht beziehungsweise zu spät da war. Und auch das muss man aufarbeiten, was da vielleicht schiefgelaufen ist. Ich glaube, wir brauchen insgesamt, um mehr Sicherheit zu gewährleisten und auch damit auch Demonstranten im Übrigen, die friedlich demonstrieren, zu schützen. Wir brauchen mehr Polizei in Deutschland, wir brauchen mehr Polizei auf der Straße. Und das ist, glaube ich, letztlich der entscheidende Punkt. Mehr Polizei auf der Straße bedeutet auch mehr Sicherheit. Und die CDU tut ja immer so, als sei sie die Partei der inneren Sicherheit. Überall da, wo die CDU in den Ländern regiert oder regiert hat, wurden Polizeistellen abgebaut und wir mussten es dann mühevoll wieder aufbauen.
Annette Wiedmer-Mautz von der CDU.
Na, ich schaue mir einfach mal an, wo es gerade in letzter Zeit so wunderbar geklappt hat und wo nicht. Und da stelle ich fest, in Köln am Hauptbahnhof hat Rot-Grün den Innenministernamen Jäger, den vergessen wir mal lieber, kläglich versagt mit seiner Polizei. Und an anderen Stellen, wenn ich in Berlin bin,
in Stuttgart,
wenn ich an Berlin denke und an anderen Stellen. Also ich kann mir da, wo wir die besten Ergebnisse auch in der Bekämpfung von Kriminalität, in der Verfolgung von schwerer Kriminalität, da haben sich die CDU-geführten Bundesländer und die CSU-geführten nichts vorzuwerfen. Aber worum geht's? Ich glaube, wir müssen mal klar bekennen, dass wir es nicht dulden, dass wir rechtsfreie Räume haben, weder von rechts noch von links. Und es sind dann nicht nur diejenigen, die irgendwo von Europa anreisen, das sind schon ein paar zu viel, die hier Gewalt ausüben, sondern wir haben auch über Jahre und Jahrzehnte hinweg rechtsfreie Räume mitten in Hamburg in der Roten Flora geduldet. Und das ist dann das logistische Ausgangszentrum, das dort entsprechend belegt wird. Und ich finde auch wirklich ich lese mir die Polizeiberichte durch und weiß, was in der Roten Flora los war und wie aus der Roten Flora heraus entsprechend der Nachschub und so weiter geliefert wurde. Und ich kann einfach
die
nur
Minute
sagen,
wir
müssen, ich bin aber jetzt auch mehrfach unterbrochen worden, wir dürfen solche rechtsfreien Räume nicht dulden. Wir müssen klar unsere Sicherheitskräfte stärken. Das heißt, wir brauchen mehr Polizei. Die Bundespolizei ist im Übrigen in der Großen Koalition, hat einen Stellenaufwuchs, wie es noch nie gehabt hat.
Ja,
wir
alles brauchen auf Betreiben der SPD haben sie alles, Rosemann, obwohl sie den Innenminister stellen, Frau Wiedmann-Mautz.
Also ich frage mich überhaupt,
Sigmar Gabriel hat den Antrag im Kabinett für 3000 neue Stellen
gestellt.
Ihr Innenminister kann nicht
aufnehmen. So, wir reden wieder nacheinander.
Große Koalition. Ihr Innenminister, ein bisschen lebendig darf es ja auch mal sein. Ihr Innenminister kam nicht auf die Idee. Genauso wie beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
Ich glaube, um das zu beenden, gehen wir jetzt einfach.
Nein, darf ich vielleicht einfach noch einen Satz zu Ende führen, lieber Herr Piontek? Ich kann einfach hier nur klar sagen, wir brauchen dieses mehr an Polizei. Wir brauchen auch Klarheit, was die Polizeigesetze anbelangt. Wir brauchen auch vom Bund aus die Möglichkeiten aus den Erkenntnissen schneller der Länder in den Polizeigesetzen dann die Erkenntnisse zu ziehen. Und wie gesagt, ich erlebe immer dann, wenn es ganz konkret wird, wenn es um die Frage von Videoüberwachung geht, wenn es um die Frage geht, zum Beispiel auch von Aufenthaltsbestimmungen und Ähnlichem, da war die SPD nicht der Vorreiter, sondern der Bremser im Häuschen.
Chris Kühn von den Grünen jetzt.
Ja, die Frage war ja nach G20 und ich bin schon der Meinung, dass nach diesem G20-Gipfel die Aufarbeitung deutlich im Blick geraten muss und auch noch weitergehen muss und wir eigentlich bis heute noch kein klares Bild haben darüber, was eigentlich wirklich in Hamburg schiefgelaufen ist, wo die Stellen waren, die nicht funktioniert haben. Man kann auf jeden Fall von Hamburgs eines sagen, da wurden Bürgerinnenrechte eingeschränkt, da wurde Pressefreiheit eingeschränkt und die Sicherheit der Menschen in Hamburg im Schanzenviertel war an diesen Tagen nicht gewährleistet. Und das ist schon, muss man auch unter dem Strich sagen, ja, ein Versagen natürlich auch der Polizei, ja, ist aber auch ein Versagen der ganzen Polizeistrategie dahinter. Und wenn man viele Berichte liest von Polizistinnen und Polizisten, die in diesem Einsatz waren, haben die ganz große Fragezeichen. Deswegen will ich mich auch weiter dafür einsetzen, dass es darüber Aufklärung gibt, dass es letztlich auch die Untersuchungsausschüsse, muss man abwarten, wie die Ergebnisse dann auch da sind. Aber ich glaube, das muss weitergehen. Und ich bin ganz klar der Meinung, dass vor allem auch, um solche Krawalle zu verhindern, die europäische Zusammenarbeit viel zentraler in den Blick genommen werden muss. Und man muss auch wirklich unterscheiden, von wem diese Gewalt in dieser Form ausging. Ich bin der Meinung, ja, dass man wirklich, wie bei Fußballspielen, ja, wo Hooligans sozusagen Gruppen im Vorfeld auch schon identifiziert sind, ja, und nicht zu großen Spielen kommen dürfen, ja, da muss man hier sozusagen international, europäisch vor allem viel stärker zusammenarbeiten.
Vielen Dank für die Antwort. Wir machen weiter mit Christopher Gohl von der FDP.
Ja, wir haben jetzt gerade von Chris Kühn gehört, wie schwer er sich tut, sozusagen da die rot-grüne Regierung auch in Hamburg in die Verantwortung zu nehmen. Da wird es auf die Polizisten geschoben.
Also ich habe gerade gesagt, dass die Polizeistrategie hinterfragt werden muss. Ich meine, wie kann ich mich denn kritischer sozusagen einer Regierung gegenüber äußern? Ja?
Also es ist die Regierung, die ein Demokratiefestival angekündigt hat, die nachher nicht liefern konnte. Und dann nachher, ich sag mal, auf die Polizei zu zeigen und zeigen, da fand nun das meiste statt. Ich bin auch für eine Aufklärung, klar.
Also ich habe Stimmen aus der Polizei zitiert, ja.
Ja, die Polizei ist dafür da, dass sie den Rechtsstaat durchsetzt. Und das muss sie mit rechtsstaatlichen Mitteln tun und deswegen natürlich auch die Freiheitsrechte der Demonstranten und Demonstranten schützen.
Also und hat sie das getan?
Aber,
ja, hat sie auch getan. Entschuldigung, sie braucht ja auch Zeit.
Und auch. Also. Und aber was mir jetzt noch fehlt, Chris, auch bei dir ist, die deutliche Erwartung und auch Heike, ich habe es bei dir sozusagen unterstellt, als du es gesagt hast, aber die deutliche Erwartung, dass die mitdemonstrieren und die Sympathisanten sind, auch die eine Gewalt zulassen, die eine Gewalt decken, indem sie daneben stehen und indem sie die Polizei im Zweifel behindern, die Gewalt vielleicht nicht selber aufführen, aber die sich mitschuldig machen dadurch, dass sie sich nicht ganz klar von Gewalttätern distanzieren, die nicht ganz klar auch dafür mit der Polizei mitarbeiten und dafür sorgen, dass Gewalttäter klar und gleich identifiziert werden können. Das erwarte ich von jemandem, der sein Bürgerrecht ausübt, dass wir auf dass wir Sicherheit und dass wir Gewaltfreiheit als Mindestanspruch an uns selbst haben. Und da
muss man aber auch von der Polizei erwarten. Die decken nämlich sich gegenseitig immer.
Also es gibt Vermummung
in die Blöcken. Nie, dass auch mal Polizeikollegen dann wirklich sagen, hier hat mein Kollege zugeschlagen.
Wir müssen jetzt schauen, wie man, ja, also es gibt kritische Polizisten, das haben wir gehört. Ja.
Aber das ist eine Reaktion. Und wenn ich aber schon anreise mit dem klaren Ziel, ich werfe Betonplatten auf Passanten. Ja. Sorry, das ist schwerste Kriminalität.
Heike, wir können den Linksextremismus auch nicht kleinreden. Jedes Mal, wenn wir sagen, wenn ich als Liberaler sage, Rechtsextremismus oder Linksextremismus, gehören beide als Extremismus von den Rändern.
Das bekämpft. Ist ein großer Unterschied, aber das können wir heute nicht mehr ausdiskutieren.
Extremismus ist Extremismus und Gewaltbereitschaft ist Gewaltbereitschaft. Und da ich unterstelle auch keinem hehre oder bessere Motive, sondern wer den liberalen Rechtsstaat bekämpft und wer übrigens auch die völlig unmäßige Kapitalismuskritik. Ich bin froh und dankbar, dass der Kapitalismus
Thema jetzt rausgehen aufgrund
dass er kritisiert wird, das gehört zu einer Demokratie dazu. Ja, aber
also zum Glück entscheidest du nicht, was unverhältnismäßig ist, gell?
Wir haben ja Meinungsfreiheit. Ich sage, was ich einschätze als unverhältnismäßig.
Doch die Unterschiede nochmal richtig schön deutlich vor der Wahl.
Genau. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Thema. Ich würde die Digitalisierung Außenpolitik jetzt außen vor lassen und nochmal zurückkommen zum Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz.
Duell,
wie man es beschreiben möchte, auf jeden Fall. Was mir da als Frage aufgekommen ist, wieso bei diesem Duell erstens, es war ja sehr in der Kritik, warum dort nur Vertreter von öffentlich-rechtlich Privatfunk zugelassen werden, aber so Bürgermedien nicht zu klar, man kann nicht alle Bürgermedien zulassen, aber man hätte genauso zwei Vertreter zulassen können oder auch von der Jugendpresse. Auftritte finden nur bei großer Medienaufmerksamkeit sowohl von Angela Merkel als auch Martin Schulz statt und bei kleineren Medien nicht, auch bei jungen Leuten, nur bei den YouTubern wird ein Interview gegeben. Andere Anfragen werden abgelehnt. Wie erklären Sie sich das, Herr Rosemann?
Also, dass Anfragen im Einzelnen abgelehnt werden, erkläre ich mir damit, dass es einfach so ist, dass die Spitzenkandidaten durch Deutschland fahren und sehr, sehr viele Auftritte haben und dass es dann einfach das ein oder andere Zeitproblem gibt. Aber ich kann nur mal sagen, Martin Schulz war ja bereit, für zwei, vielleicht auch für drei Duelle auch mit unterschiedlichen Fernsehmedien zur Verfügung zu stehen.
Aber es sind ja dann keine Jugendlichen und auch keine...
Das hätten wir ja auch machen können. Das hätten wir auch machen. Es hätte auch nicht unbedingt nur die ARD, ZDF, Sat.1 und RTL sein müssen. Es hätte ja auch ein drittes Duell geben können, wo sich vielleicht dann auch nochmal andere Medieneinrichtungen hätten zusammentun können. Martin Schulz war dazu bereit, mit Angela Merkel mehr als ein Duell zu machen, um die Zukunftsfragen unseres Landes zu diskutieren. Angela Merkel hat sich verweigert, hat bis heute kein vernünftiges Argument dafür genannt.
Wir gehen schnell zu Annette Wiedmann-Mautz. Wir haben nur noch 30 Sekunden.
Ich gebe Herrn Rosemann recht, unsere Spitzenkandidaten und unsere Bundeskanzlerin haben viele Termine. Sie machen extrem viele Auftritte und ich glaube, jeder Bürger und jede Bürgerin und auch alle Zuhörerinnen, die sich informieren wollen, haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Kandidaten in ihrer Art kennenzulernen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leute auch schon manchmal zu viel kriegen, weil sie gern überall, wo sie einschalten, nur noch Politik und Bundestagswahl haben. Also ich glaube, an Angeboten hat es nicht gemangelt.
Das war die Lokalrunde zur Wahl 2017.